Filmerotiker,
der Podcast für gute Filme. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich freue mich gleich in doppelter Hinsicht, euch diese Folge präsentieren zu dürfen. Denn zum einen feiere ich mit meinem kleinen Podcast mit dieser Episode heute das erste kleine Jubiläum mit der 10. Folge. Und zum anderen bespreche ich heute erstmals einen Star Trek Film. Und der aufmerksame Hörer weiß bereits, dass mir das ganze Star Trek Franchise sehr am Herzen liegt. Zunächst beginnen wir aber, wie gewohnt, mit den News. Und dabei komme ich leider nicht darum herum, dass die Filmwelt seit der letzten Filmneurotiker-Sendung drei wunderbare Schauspieler verloren hat, welche es wert sind, dass wir uns ihrem Werk zu Beginn dieser Sendung kurz widmen. Da wäre zunächst Götz George, eine schillernde und streitbare Figur des deutschen Films, der im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Ich hatte bereits einen seiner großen Filme hier besprochen, nämlich die Satire Stonk von Helmut Dietl, in der er als windiger Journalist brilliert, welcher vor Sensations-, Geld- und Geltungsgier auf einen Fälscher hereinfällt, der ihm die angeblichen Hitler-Tagebücher verkauft. Ein herrlicher Film und ein herrlicher Götz George. Mit Helmut Dietl war er ebenfalls mit Rossini erfolgreich im Kino. Ansonsten war Götz George vor allem im deutschen Fernsehen zu Hause. Mit Schimanski hat er den Tatort revolutioniert und das Männerbild einer ganzen Generation geprägt. Der Macho, der Scheiße ruft und sich prügelt, dabei aber auch seine weiche Seite nicht versteckt. Bewegend auch der biografische Film George, in welchem er seinen eigenen Vater Heinrich George porträtiert, welcher während des Dritten Reichs als Schauspieler erfolgreich war. Ähnlich produktiv wie Götz George war auch Carlo Pedersoli, der nun im Alter von 86 Jahren ebenfalls verstorben ist. Den meisten dürfte der Italiener nur unter seinem Künstlernamen Bud Spencer bekannt sein. Unter diesem Namen war Pedersoli in den 60er und 70er Jahren an der Seite seines Filmpartners und Freundes Terence Hill äußerst erfolgreich mit einer ganzen Reihe an Italo-Western-Komödien mit klangvollen Titeln wie »Vier Fäuste für ein Halleluja« oder »Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle«. Markenzeichen dieser Filme waren aufwendig inszenierte Prügelszenen. Bud Spencer spielte den dickköpfigen, aber gutherzigen Kumpeltyp, der für seine Fausthiebe bei den Bösen gefürchtet war. Doch Carlo Pedersoli war weit mehr als Bud Spencer. Vor seiner Schauspielkarriere war er lange Zeit äußerst erfolgreicher Schwimmer und nahm 1952 und 1956 sogar an den Olympischen Spielen teil. Darüber hinaus spielte er Wasserball, war Jurist, Stuntman, Sänger, Komponist, Fabrikant, Drehbuchautor, Modedesigner, Erfinder und sogar Gründer einer eigenen Fluglinie. Ein wahrer Tausendsasser also, der das Leben vieler Menschen bereichert hat. Der dritte Todesfall, den es zu beklagen gibt, ist wohl der tragischste. Denn der junge Schauspieler namens Anton Jelchin wurde nur 27 Jahre alt und reiht sich damit in den traurigen Club jener Künstler ein, die ebenfalls in diesem jungen Alter auf der Höhe ihres künstlerischen Schaffens verstarben. Allen voran Größen wie Jimi Hendrix, Kurt Cobain oder Amy Winehouse. Jelchin stand im Gegensatz zu George oder Pedersoli noch ganz am Anfang seiner Karriere. Geboren wurde er noch in der Sowjetunion als Sohn eines Eisläuferpaares, welches jedoch sehr bald in die Vereinigten Staaten auswanderte. Mit kleineren Rollen in Independent-Filmen begann er seine Karriere, deren vorläufiger und nun leider auch endgültiger Höhepunkt die Rolle des Navigators Pavel Tschekov in J.J. Abrams' Neuauflage von Star Trek im Jahr 2009 war. Auch im zweiten und dritten Teil des Reboots spielte er sich als Tschekov in die Herzen der Fans. Am 19. Juni wurde Jelchin nun durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen. Er wurde von seinem eigenen Auto zerdrückt, als er in der Einfahrt seines Hauses in Los Angeles stand und der Wagen aus ungeklärten Ursachen den Abhang herunterrollte. Sein Tod wirft auch ein besonderes Licht auf Star Trek Beyond, den dritten Star Trek-Film der neuesten Generation, welcher am 21. Juli bei uns im Kino anlief. Und dies ist auch bereits die Überleitung zum nächsten großen Punkt in den News dieser Sendung, nämlich eben den Kinostart von Star Trek Beyond in den deutschen Kinos. Wie ihr wisst, bin ich ja selbst großer Star Trek-Fan und auch wenn ich die letzten beiden Filme sehr kritisch gesehen habe, wollte ich es mir trotzdem nicht nehmen lassen, als einer der Ersten dabei zu sein, wenn die Crew der Enterprise wieder zu neuen Welten und neuen Zivilisationen aufbricht. Daher habe ich mir den Film auch bereits in einer Vorpremiere einen Tag vor dem offiziellen Kinostart angesehen. Über den Inhalt möchte ich noch nicht so viel verraten, da der ein oder andere von euch den Film vielleicht noch sehen möchte. Aber eine erste Einschätzung meinerseits möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Star Trek Beyond spielt chronologisch einige Jahre nach Into Darkness und beginnt erstaunlich ruhig. Die Crew der USS Enterprise ist seit einigen Jahren im All und hat bereits mehr als die Hälfte ihrer 5-Jahres-Mission zurückgelegt. Routine und Langeweile haben sich eingeschlichen, als man auf einer hochmodernen Raumstation der Föderation einen Routinestopp macht. Doch dort wendet sich das Blatt. Die Enterprise folgt einem Notruf in einen nahegelegenen Nebel und gerät prompt in einen Hinterhalt, dem sie scheinbar nicht gewachsen ist. Mehr möchte ich nicht verraten, denn es lohnt sich tatsächlich, sich diesen Film im Kino anzuschauen. Das hätte ich so nicht erwartet, gab es im Fandom doch zahlreiche Unkenrufe über den dritten Film der JT-Ära. Besonders der Regisseur Justin Lin wurde kritisch beäugt, da er bisher vor allem für seine Fast and the Furious Filme bekannt war und auch der Trailer zu Beyond auf einen reinen Actionstreifen schließen ließ. Tatsächlich gibt es so viel Action wie noch nie bei Star Trek zu sehen, aber dies stört keineswegs, sondern fügt sich organisch in die Story ein. Diese ist nicht sonderlich komplex und hat auch einige Logikfehler. Aber über diese blickt man gerne hinweg, weil der Film es schafft, mit Hilfe der starken Charaktere, kreativer Ideen und einer Prise Humor den Zuschauer auf seine Seite zu ziehen. Dies ist sicherlich auch ein Verdienst von Simon Pegg, der nicht nur den Scotty spielt, sondern auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Einige Punkte, die mir bei Star Trek Beyond besonders gefallen haben, möchte ich kurz hervorheben. Zum einen ist dies, dass dieses Mal nicht nur das klassische Trio Kirk, Spock, Pille im Mittelpunkt steht, sondern fast alle Mitglieder der Brückencrew ihre Momente haben. Dies wird durch den klugen Storytwist ermöglicht, dass die Crew sehr früh getrennt wird und in kleinen Gruppen versuchen muss, sich auf dem feindlichen Planeten durchzuschlagen. Besonders Pille und Scotty glänzen durch lustige Szenen. Der Soundtrack des Films ist ein weiteres großes Plus. Er kombiniert das Beste aus klassischen Star Trek-Melodien bzw. Geräuschen und einem dynamischen, mitreißenden und fetzigen modernen Beat inklusive einer sehr gelungenen Metal-Einlage, die ich so nicht erwartet hätte. Der Film hat des Weiteren viele kleine, schöne Momente, die den Geist von Star Trek würdigen. Es wird gezeigt, dass Lieutenant Sulu schwul ist und mit seinem Partner eine Tochter großzieht. Ein tolles politisches Statement, wie ich finde. Und der Tod von Leonard Nimoy wird auch im Film durch die Nachricht vom Tod des von ihm zuletzt gespielten Botschafters Spock thematisiert und in einer sehr schönen Szene gewürdigt, welche gleichzeitig eine rührende Reminiszenz an das 50-jährige Star Trek-Jubiläum in diesem Jahr darstellt. Und last but not least hatte der Film mich endgültig, als er es schaffte, einen Bogen aus den Ereignissen der letzten Serie Enterprise zum aktuellen JJ-Universum zu schlagen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber der Bösewicht Krall ist wesentlich vielschichtiger, als man zu Beginn denkt. Alles in allem hatte ich sehr viel Spaß in Star Trek Beyond und freue mich bereits auf den schon angekündigten 4. Teil des Reboots, der schätzungsweise wieder in 3 Jahren folgen wird. Dann leider ohne Anton Jelchin alias Chekhov. Lasst euch also von den schlechten Kritiken der deutschen Presse nicht beirren, hört auf den Rat eines Fans und macht euch selbst ein Bild von Star Trek Beyond. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Film dieser Folge, nämlich Star Trek Treffen der Generationen aus dem Jahr 1994. Es war dies der insgesamt 7. Kinofilm der Reihe, jedoch der erste mit der Crew aus der Fernsehserie The Next Generation rund um Patrick Stewart alias Captain Jean-Luc Picard. Und der Titel, im englischen Original mit Generations noch knapper gefasst, gibt auch bereits die Stoßrichtung dieses Filmes vor. Hiermit sollte offiziell der Staffelstab von Kirk an Picard von der alten an die neue Star Trek Crew weitergegeben werden. Im Fernsehen war dies bereits 7 Jahre zuvor mit dem Sendestart von Star Trek The Next Generation erfolgreich geglückt. Nach einer etwas holprigen ersten Staffel, in welcher Star Trek-Erfinder Gene Roddenberry noch zu sehr seinen Einfluss geltend gemacht und die jungen Autoren in ein Korsett gesteckt hatte, welches die neue Serie unnötig belastete und in alte Muster zwängte, konnte sich TNG, wie wir Trekkies die Serie gewöhnlich abkürzen, ab Staffel 2 und 3 erfolgreich etablieren und dem Star Trek-Universum ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Doch obwohl TNG sowohl kommerziell als auch bei den Kritikern als auch bei den Fans ein voller Erfolg war, sollte es bis zum Ende der Serie 1994 dauern, bis mit Treffen der Generationen die neue Crew endlich auch im Kino die erste Geige spielen durfte. Um was geht es aber nun bei Star Trek Treffen der Generationen? Nun, eine Zusammenfassung der Filmhandlung soll wie gewohnt am Anfang der weiteren Besprechung mit diesem Film stehen. Star Trek 7 beginnt mit dem Jungfernflug der Enterprise B, welcher chronologisch an Star Trek 6 das unentdeckte Land anschließt, dem letzten großen Abenteuer der alten Star Trek Crew um Kirk, Spock und Pille. Diese sind inzwischen in Ruhestand gegangen und die Föderation bittet die gealterten Helden nur noch zu besonderen Anlässen um Beistand. So auch bei jener Einweihung der USS Enterprise B, bei welcher neben Captain Kirk auch Scotty und Chekov von der Originalcrew anwesend sind, um vor der versammelten Erdenpresse ihren Segen zum Jungfernflug zu geben. Das Ganze ist als reine PR-Aktion gedacht. Die unerfahrene neue Crew soll einmal zum Pluto und wieder zurückfliegen. Im 23. Jahrhundert sozusagen einmal um den Block. Weil niemand mit Komplikationen rechnet, sind viele Systeme des Schiffes, wie zum Beispiel der Traktorstrahl, noch nicht eingebaut. Dies stellt sich bald als großer Fehler heraus, denn natürlich kommt es zu Komplikationen. Die Enterprise B erhält einen Hilferuf von einem Frachter, welcher in ein mysteriöses Energieband geraten ist. Da sie das einzige Raumschiff in der Nähe ist, eilt sie zu Hilfe. Vor Ort gelingt es aufgrund der Baustelle im eigenen Schiff jedoch nur einen kleinen Teil der in Not geratenen Crew zu retten, bevor der Frachter zerstört wird. Die Geretteten sind jedoch alle völlig verstört und wollen unbedingt wieder zurück in ihr Schiff. Unter ihnen ist auch Dr. Tolian Soran, der später noch eine wichtige Rolle im Film spielt. Durch die Rettungsaktion ist die Enterprise B nun allerdings selbst in Not geraten und droht, durch das Energieband zerstört zu werden. In einer Verzweiflungstat gelingt es Kirk im Alleingang, manuell Ionen über den Deflektorschild in das Band zu leiten. Dadurch gelingt es der Enterprise B tatsächlich zu entfliehen, jedoch zu einem schrecklich hohen Preis. Jener Teil des Schiffes, in welchem Captain Kirk sich aufhielt, wurde durch die Rettungsaktion komplett zerstört. Fassungslos sehen sich die Geretteten mit dem scheinbaren Tod von Kirk konfrontiert. An dieser Stelle macht der Film einen Sprung. Wir befinden uns nun 78 Jahre später an Bord der Enterprise D. Deren kommandierender Captain Jean-Luc Picard ist gerade dabei, auf dem Holodeck vor versammelter Mannschaft seinen Sicherheitsoffizier, den Klingonen Worf, in den Rang eines Lieutenant Commanders zu befördern. Kurz darauf untersucht die Crew der Enterprise D das zerstörte Amargosa-Observatorium, in welchem sie nur einen einzigen Überlebenden findet, Dr. Soran. Zu spät merkt die Crew, dass Soran ein falsches Spiel treibt. Lieutenant Jordi LaForge wird von ihm überwältigt, während der Android Data vor Schreck wie gebannt ist. Er hat erst vor kurzem seinen Emotionschip aktiviert und ist noch nicht in der Lage, seine Gefühle zu kontrollieren. Soran entführt LaForge an Bord eines klingonischen Bird of Prey, welcher von den Duras-Schwestern kommandiert wird. Sie helfen Soran, da dieser ihnen im Gegenzug Waffentechnologie versprochen hat, mit welcher sie die Herrschaft über das klingonische Reich zurückerobern wollen. Soran hat dagegen nur ein einziges Interesse. Er möchte zurück in den Nexus, jenes Energieband, aus welchem er und einige andere vor 78 Jahren durch die Enterprise B gerettet wurden. Dafür ist ihm jedes Mittel recht, einschließlich der Zerstörung eines ganzen Sonnensystems. Zusammen mit einer riesigen Kanone, mit welcher er die Sonne des Systems zerstören möchte, lässt er sich auf den Planeten Veridian 3 beamen. Captain Picard und die Crew haben inzwischen die Identität Sorens gelüftet. Er ist kein Mensch, sondern ein El-Aurianer, ganz so wie Guinan, der gute Geist der Enterprise, die Picard auch in dieser schwierigen Lage wieder mit ihrem Rat zur Seite steht. Captain Picard gelingt es schließlich, mit den Duras-Schwestern ein Übereinkommen zu treffen. Er lässt sich als Gefangener auf Veritian 3 beamen, wenn Lieutenant LaForge dafür freikommt. Überraschend willigen die Klingonenschwestern ein. Geordi ist also wieder frei, jedoch haben die Klingonen in seinem Visor, ein Gerät, welches der blinde Lieutenant zum Sehen benötigt, eine Kamera eingebaut. Damit spionieren sie den Chefingenieur der Enterprise D nun aus und erhalten so die Schildfrequenz der Enterprise. Ohne Vorwarnung eröffnen sie das Feuer auf das Föderationsschiff, welches schwer getroffen wird. Zwar gelingt es der Enterprise noch, mit dem Gegenangriff den Bird of Prey zu zerstören, jedoch droht das eigene Schiff zu explodieren. Die Crew rettet sich in die Untertassensektion der Enterprise D, welche daraufhin mit Deanna Troi am Steuer eine Bruchlandung auf dem Planeten Veridian 3 hinlegt. Auf diesem gelingt es Captain Picard in der Zwischenzeit nicht, Dr. Soren aufzuhalten. Dieser zerstört die Sonne des Systems und Picard und er werden daraufhin in das Energieband und somit in den Nexus hineingezogen. Der Nexus ist ein Ort ohne Zeit, in dem paradiesische Zustände herrschen, je nachdem, was dies für den Einzelnen bedeutet. Für Picard ist es ein Weihnachtsabend mit Frau und Kindern, welche er im echten Leben nie hatte, in einer kitschigen, viktorianischen Kulisse. Anfangs lässt er sich von der Erfüllung dieses Lebenstraums blenden, doch dann merkt er, dass dies nur eine Illusion ist. Er trifft Guinan im Nexus, welche ihm erklärt, dass er diesen zu jeder Zeit und jedem Ort hin wieder verlassen kann. Doch alleine, das weiß Picard, wird er Soren nicht aufhalten können, die Sonne zu zerstören. Er benötigt Hilfe. Und diese findet er auch tatsächlich im Nexus selbst, in Gestalt von Captain James T. Kirk, seinem berühmten Vorgänger. Der lebt hier ebenfalls in seinem persönlichen Paradies, seiner Farm in Iowa. Nach einigem Zureden lässt er sich jedoch von Picard überreden, dass die Sternenflotte ihn noch einmal braucht. Gemeinsam verlassen die beiden den Nexus, um Dr. Soren aufzuhalten und das Leben von Millionen Unschuldigen zu retten. Für einen von ihnen wird es kein gutes Ende nehmen. Puh. An der Zusammenfassung merkt man bereits, dass dieser Star Trek-Teil doch recht komplex ist, besonders was die beteiligten Akteure angeht. Denn wir treffen hier viele Bekannte aus dem Star Trek-Universum der vorangegangenen Serien und Filme wieder. Viele Kritiken werfen Treffen der Generationen daher auch vor, sich zu sehr um den eigenen Kosmos und den Kosmos seiner Figuren zu drehen. Ich sehe das jedoch als das größte Plus des Films. Ich kann die Kritik durchaus nachvollziehen, wenn man mit Star Trek nicht sonderlich vertraut ist und diesen Teil quasi aus dem Zusammenhang gerissen sieht. Kennt man die vorherigen Serien und Filme jedoch, so ist dieser Film ein wahrer Genuss, weil er sich sehr viel Mühe gibt, die einzelnen Charaktere, ihre Vorgeschichten sowie die Kontinuität des Star Trek-Universums ernst zu nehmen und sinnvoll weiterzuentwickeln. Dies gelingt und ist ein großer Kontrast zu den neuen Filmen ab 2009, welche zum Teil gnadenlos Star Trek-Dogmen und Gesetzmäßigkeiten zugunsten einer actionreichen Handlung ignoriert haben. Ein schönes Beispiel dafür ist Commander Data. Während der TNG-Serie entwickelte er sich kontinuierlich weiter in seinem Bestreben, menschlicher zu werden. Dazu muss dem Laien kurz erklärt werden, dass Data kein gewöhnliches Mitglied der Enterprise ist, sondern ein sogenannter Androide, ein Roboter. Viele menschliche Eigenheiten sind ihm lange fremd, vor allem, weil er nicht in der Lage ist, Gefühle zu empfinden. In der Next Generation-Serie bekommt Data irgendwann von seinem bösen Bruder Lore einen Emotionschip geschenkt, scheut sich aber lange, diesen bei sich einzubauen und zu aktivieren, da er nicht wie sein böser Bruder werden möchte, den die Gefühle in den Wahnsinn trieben. In Treffen der Generationen fühlt sich Data, nach 7 Jahren an Bord der Enterprise und mit der Hilfe seines besten Freundes, des blinden Chefingenieurs Geordi LaForge, endlich in der Lage, den Emotionschip doch zu aktivieren. Es ist für Fans der Serie eine wahre Freude zu sehen, wie ungezügelt Datas Humor daraufhin aus ihm heraussprudelt. Etwa, wenn er so monotone Tätigkeiten wie das Scannen eines Planeten nach Lebensformen mit einem lustigen Lied kommentiert. Momente dieser Art gibt es viele in diesem Film. Besonders interessant ist es natürlich auch, wenn wir im Nexus mehr über das Seelenleben und die geheimen Wünsche der beiden großen Captains, Kirk und Picard, erfahren. Gerade Picard, wie immer großartig verkörpert von Sir Patrick Stewart, gewährt in Treffen der Generationen äußerst seltene und emotionale Einblicke in sein Privatleben. Aber auch die vielen kleinen Nebenrollen machen Star Trek 7 zu etwas Besonderem. Allen voran Whoopi Goldberg, der wohl prominenteste Star Trek-Fan, den es gibt. Obwohl sie bereits ein großer Hollywood-Star war, ließ sich die Oscar-Preisträgerin es sich nicht nehmen, in den 7 Jahren von TNG, wann immer es ihr terminlich passte, in die Rolle der Barkeeperin Guinan an Bord der Enterprise-D zu schlüpfen. Auch in Treffen der Generationen ist sie wieder der gute Geist an Bord und Picards weise Ratgeberin. Außerdem erfahren wir mehr über ihr mysteriöses und uraltes Volk, denn auch der Bösewicht des Films, Dr. Soren, ist wie sie Elaurianer. Whoopi Goldberg hat für ihren Auftritt im Film übrigens komplett auf eine Gage verzichtet und erscheint auch nicht im Abspann. Ebenfalls ein Wiedersehen gibt es mit den leidenschaftlichen klingonischen Duras-Schwestern. In der Serie ist die Enterprise ein paar Mal mit diesen hinterlistigen Kämpferinnen aneinander geraten. Es waren dies stets spannende und ebenso unterhaltsame Episoden. Und auch im Film bleiben sie sich treu. Und zu guter Letzt sei noch ein kurzer Auftritt von Tim Russ erwähnt, welcher einen Brückenoffizier an Bord der Enterprise B spielt, auf welcher wir uns ja zu Beginn des Films befinden. Russ ist vielen Star Trek-Fans als eine der beliebtesten Figuren aus der Serie Star Trek Voyager bekannt, welche erst ein Jahr nach diesem Film begann und in welcher er den Vulkanier Tuvok spielte. Auch inhaltlich wird immer wieder Bezug auf das etablierte Star Trek-Universum genommen, was diesen Teil der Reihe für das ganze Franchise sehr essentiell macht. Das macht sich auch an Äußerlichkeiten erkennbar. Treffen der Generationen ist zum Beispiel der einzige Film, in welchem die TV-Crew sowohl in ihren Originalkostümen als auch in den Kulissen des Originalserienraumschiffes, nämlich der Enterprise D, vor der Kamera stand. Bereits im nachfolgenden Film, Der erste Kontakt, stieg man auf vermeintlich leinwandtauglichere Klamotten und ein moderneres Schiff, die Enterprise E, um. Und schließlich verabschiedet sich William Shatner alias Captain James T. Kirk mit diesem Film endgültig von Star Trek. Shatner hat später gesagt, die Textpassage »Wie könnte ich dem Captain der Enterprise widersprechen?« mit der Kirk im Film quasi Picard das Kommando übergibt, sei der schwerste Satz seines Lebens gewesen. Sein Filmtod wurde von einem Testpublikum übrigens als so schlecht und unwürdig empfunden, dass das Studio die Szene nachdrehen ließ und Kirk nun heroisch und im Kampf stirbt. Unzufrieden mit einigen Szenen war auch William Shatner selbst, vor allem wenn sein Hintern zu sehen war. Diesen empfand er als zu dick und so wurde dieser nachträglich digital retuschiert. Wunder der Technik, sage ich da nur. Mit diesem humorvollen Trivia-Aspekt möchte ich die Hintergrundinfos zu Treffen der Generationen abschließen und noch einmal zusammenfassen, warum es sich meiner Meinung nach lohnt, sich diesen Film anzusehen. Es ist ein spannender Science-Fiction-Film in bester Star Trek-Manier, welcher moralische Fragen ebenso aufwirft wie philosophische, etwa zum Wesen der Zeit, und dabei trotzdem viele tolle Effekte zu bieten hat. Was für den Laien so beschrieben vielleicht nur nach solider Hausmannskost klingt, ist für Star Trek-Fans und insbesondere für Fans von The Next Generation jedoch ein Festmahl. Denn in Star Trek 7 gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen Akteuren aus den Serien und Filmen und jeder von ihnen bekommt seinen Moment. Ich bewerte den Film daher mit 8 von 10 Punkten und hoffe, er macht euch beim Anschauen vielleicht auch Lust darauf, euch noch mehr von Star Trek anzusehen, wenn euch das Fieber nicht ohnehin schon gepackt hat. Erwartungsgemäß fällt die Wertung der International Movie Database dieses Mal etwas schlechter aus als meine eigene. Dort gaben insgesamt 60.164 User dem Film eine durchschnittliche Bewertung von 6,6 von 10 Punkten. Tja, und damit war es das auch schon wieder mit Die Filmneurotiker. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich wie immer auf euer Feedback über Facebook oder per Mail an filmneurotiker@gmx.de. Noch ein kleiner Tipp an alle, die nach dieser Folge mehr über Star Trek erfahren möchten. Dann empfehle ich euch sehr den Trekcast, den Podcast von Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Sehr kurzweilig und amüsant erfahrt ihr hier alles über das Star Trek-Universum. Der Trekcast ist einer meiner persönlichen Lieblingspodcasts und ich kann ihn allen Trekkies da draußen, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen. Bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, viel Spaß beim Filme gucken und Energie!